mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Und heute bin ich noch euphorischer als sonst. Ja. Denn, lieber Clemens, ich darf euch Clemens vorstellen, unser Podcast-Operator.
Guten Tag.
Clemens, heute haben wir tatsächlich einen ganz großen bei uns gehabt, der aber mal wieder bewiesen hat, dass die Münchner unter sich natürlich auch mal schnell ins Plaudern kommen. Wir sprechen über Florian David Fitz.
Und man muss ja sagen, falls man jetzt denkt, Florian David Fitz, und die Barbara, da kann ich mir so ungefähr vorstellen, worüber die reden, dann würde ich sagen, vergesst alles, denn ihr habt ja wirklich Themen auf den Tisch gebracht. Hornhautfetischisten kommen heute wirklich auf ihre Kosten. Dann geht es.
Ich fürchte, davon gibt es nicht allzu viele, aber die paar, die es gibt, werden heute
sehr
befriedigt.
Interessant, sehr interessant. Ich fand es als Außenstehender sehr interessant. Experten-Talk klassische Musik, ganz kurz. Dann Vogelspinnenbaby Emilia, habe ich mir noch kurz aufgeschrieben.
Ja.
Und dann, ja, das müssen wir auch einfach mal sagen, geht es auch um Toilettenkästen mit Bremsspuren zum Beispiel.
Ganz genau. Also es ist wieder die ganze wunderbare Welt des normalen Wahnsinns und des normalen Lebens irgendwie dabei. Aber ich muss ehrlich sagen, der Florian ist, der ist für mich so der Inbegriff des Münchners, weil der ist, ich bin ja auch aus München und dann sitzt man sich so gegenüber und man ist gleich so im gleichen Jargon. Wir sind exakt gleich alt. Wir haben wahrscheinlich morgens die gleiche S-Bahn betreten, um in die Schule zu fahren. Und das ist für mich die gute alte Zeit und zugleich auch die schöne neue Zukunft.
Man muss aber auch, glaube ich, sagen, ihr kennt euch richtig gut. Es klang eigentlich eher wie ein Gespräch unter Freunden, wo man jetzt als Hörer am Nebentisch sitzt und denkt, die können gerne noch 3 Stunden weiterreden.
Ehrlich gesagt, so gut kennen wir uns nicht, aber wir haben gemeinsam Werbung gemacht für eine elektrische Zahnbürste. Das hat natürlich zusammengeschweißt.
Okay.
Und wir verfolgen uns gegenseitig und unsere Karrieren sozusagen seit Jahren schon wohlwollend. Und ich bin dem herzlich verbunden, aber wir sind jetzt keine, wir kennen uns jetzt nicht privat oder so. Aber es freut mich natürlich umso mehr, wenn du jetzt sagst, dass es so rüberkommt. Und das soll ja auch für unsere Zuhörer. Und jetzt geht's los. Genau das Gefühl sein, dass wir ausstrahlen wollen, dass man nämlich hier sich auf eine sehr private Art und Weise unterhält. Viel Spaß jetzt mit den Waffeln einer Frau heute mit Florian David Fitz. Es geht sofort los. Wir brauchen überhaupt kein Vorgeplänkel zu machen, denn er ist da und wir freuen uns darüber mehr als euphorisch. Florian David Fitz, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, danke. Wow, du bist so wach. Was ist los? Was?
Ich bin wach und du hast mir auch gerade gesagt, nicht so laut.
Bitte
noch nicht so laut.
Sie hat ein Mikrofon vor der Nase und sie brüllt mich an.
Ja, aber weil ich immer versuche, auch ohne die Technik sozusagen hörbar zu sein. Weißt du, dass man mich auch hören würde überall in Deutschland ohne Mikrofon.
Sogar.
Das ist der nächste Schritt.
Analog Broadcasting nennt man das.
Wir haben gerade hier gesessen und sehr gelacht, weil wir ja beide aus München sind tatsächlich. Ja.
Ich möchte dazu sagen, du bist nicht ganz aus München, du bist aus Gröbenzell. Es zählt nicht München, oder? Das ist außerhalb von München.
Und da legst du auch den Finger ziemlich in die Wunde, weil ich kann dir sagen, dass wir hatten Kennzeichen FFB und ausgerechnet so 1,7 Kilometer von meinem Haus entfernt wäre die Münchner Stadtgrenze gewesen und da hätte man noch ein Münchner Kennzeichen gehabt. Und bis Lochhausen zahlte man auch weniger Geld in der S-Bahn, weil Lochhausen gehörte noch zu München und ab Lochhausen dann Gröbenzell sozusagen nächste Station.
Ich muss zwei Sachen sagen. Lochhausen ist kein Name, den man im öffentlichen Bereich sagen sollte, weil die Leute, für uns ist
Lochhausen
ein ganz normaler Ort. Aber
ist ein ganz normaler, ja, Lochhausen, aber da gibt es ja noch viel Schlimmeres.
Da gibt es noch viel Schlimmeres.
Da gibt noch viel Schlimmeres. Wie auch immer, ich hatte FFB-Kennzeichen.
Und FFB waren die härtesten Kennzeichen.
Ich weiß.
Das waren nur die Proleten.
Und es hat mich auch Jahre meiner Jugend gekostet und ich bin bis heute nicht ganz rehabilitiert, ehrlich gesagt. Wie ich ja merke an dir, weil du es gleich als allererstes ansprichst.
Ich muss es dir gleich reinreiben.
Wir haben gerade
ich bin Pasinger, insofern so viel toller bin ich auch nicht.
Doch, Pasing ist super.
Pasing ist
die coolsten Typen kamen aus Pasing.
Von Gröbenzell aus gesehen.
War alles cool. Alles, was weiter östlich war, war einfach cool. Ja, es kommt immer drauf an, von welcher Seite man auf die Sache blickt.
Wir haben gerade über die Grammatikunterschiede zwischen Bayerisch und Hochdeutsch und jetzt, wir wollen es mal der Republik beibringen. Mhm. Es ist nämlich gerade,
schon eine Weile vorbei, aber
es war gerade das Oktoberfest, jetzt wollte ich es gerade selber sagen. Die Wiesen ist nicht Plural, liebe Leute.
Nein, die Wiesen, das ist eine Wiese. Und im Bayerischen sagt man, wir waren auf der Wiese, aber wir sagen nicht der Wiese, sondern der Wiesen.
Genau, wir sagen auch die Jacken.
Ganz genau.
Und es sind nicht mehrere.
Ja.
Und immer wieder begegnen die Leute, die schon 50 Jahre in München wohnen, irgendwie einen Laden haben. Du kommst rein und sagst, waren sie auch schon auf den Wiesen?
Da könnte ich ausflippen.
Ich kotze mich rückwärts aus dem Geschäft.
Ich auch. Ich finde das so schrecklich. Das finde ich das Allerschlimmste. Und dann, wenn Leute, die auch nichts, die mit Bayerisch nichts am Hut haben, denken, wenn sie, ich hätte das jetzt nicht immer, und dann sagen wir, Ohrzopft ist. Ja. Und so. Oder Amos.
Oder die, naja, wenn sie es noch so machen, ja. Ne, die sagen ein Maß.
Ein Maß.
Trinken Sie ein Maß auf den Wiesen? Die sind auch Leute, die gerne so Grüßi sagen.
Grüßi. Warst du da?
Tatsächlich jetzt nur einmal mit der Familie kurz drüber gelaufen.
Okay.
Ja. Aber warst du das letzte Mal dort?
Also ich gehe immer einmal im Jahr. Und
aber
ich gehe,
dann hockst du in ein Zelt rein irgendwo?
Ja, und ich gehe richtig mit einer Gruppe von Freunden und wir haben Platz an der Band und ich stehe ab der ersten Sekunde, ist wirklich wahr, stehe ich auf dem Tisch und da kommt nicht ein einziger Fotograf. Was ich halt immer nicht verstehe, ist diese ganze Gang, also wir wollen keine Namen nennen, die dann offensichtlich für 2 Wochen ins Käferzelt einziehen und jeden Abend das beste Dekolleté des Abends, Hesan, waren herrlich frisch in ihren Dirndln, Franziska Knuppe, Ding, so, und du denkst,
jetzt werden doch die Namen genannt.
Entschuldigung. Nein, aber du denkst dir immer, haben die jetzt 2 Wochen sich freigenommen? Die ziehen ja 3-mal am Tag um, diese ganzen Leute da, ja. und sind da jeden Tag irgendwie offensichtlich unterwegs.
Also ich genieße es nicht mehr so, weil ich das Gefühl habe, Teil der Wiesn ist einfach, dass du aufgehst in der Anonymität und dass du saufen kannst,
ja.
Und dass du nicht dann wie Roberto Blanco mit 3 Promille
ja.
Dann eine Kamera im Gesicht hast und ja. sagst, na, wie gefällt's Ihnen denn? Und ja. dann sagst du halt irgendeinen Scheiß.
Ja.
Und vielleicht liegt es auch an mir. Ich meine, du bist da manchmal einfach entspannter, aber wenn mich die ganze Zeit die Leute angucken, es reicht mir dann schon, dann habe ich das Gefühl, oh, ich kann jetzt nichts trinken oder ich kann jetzt nicht, jetzt muss ich aufpassen,
dabei
was ich sage.
Muss man jetzt mal ganz klar sagen, ich möchte hier nicht rüberkommen wie Stiflers Mom, aber auf der Wiesn, es gibt nur gut aussehende, tolle Leute. Ich meine es im Ernst.
What?
Ich finde, dass jeder...
War gerade dort.
Jetzt mal ganz ehrlich, jeder Arsch sieht in einer Lederhose und einem karierten Hemd eigentlich gut
oder
aus.
Oder im Dirndl.
Oder im Dirndl. Und das ist wirklich... Es gibt nur noch 3 Leute auf der gesamten Wiesn, die irgendwie, sage ich jetzt mal, mit Jeans und T-Shirt dahin gehen. Und alle anderen sind ja in Tracht. Das ist manchmal schlimm, weil ich finde, Tracht ist halt Tracht dann besonders schön, wenn sie nicht fancy ist. Oder? Keine
oder
Swarovski,
die Landhausmode.
Keine Swarovski. Verrückte Country-Landhausmode mit Leinen, Schultern, die so.
Das war so in den 80ern, so mit diesen
so
Lettern
so.
Drauf auch und so.
Ja, ja, genau. Nee, das geht natürlich auf gar keinen Fall, aber ansonsten ist es einfach wirklich toll.
Als wir klein waren, ist niemand.
Nein.
Niemand, also
Jeans,
sind nur die
Dippelmoser
genau sind in Tracht auf die Wiesn gegangen. Jetzt mittlerweile kommen die Leute aus Hamburg in Tracht.
Als wir klein waren, Florian, klingt genauso schlimm, wie es tatsächlich auch ist.
Es ist
weil
tatsächlich
es ist
so.
Einfach schon sehr, sehr lange her.
Darf ich dir mal eine krasse Geschichte erzählen?
Ja.
Als ich 30 geworden bin, saß ich im Zug, habe gedacht, so, jetzt weißt du, was 30 Jahre sind. Jetzt rechnest du mal 30 Jahre zurück von deiner Geburt.
Ja.
Und da war noch Weltkrieg.
Ja, das stimmt.
Das ist halt so mega krass. 30 Jahre sind nichts.
Ja,
und da war noch Weltkrieg.
Ja, du hast recht.
Ist das
stimmt,
nicht?
Das trifft ja sogar mich, weil ich bin ja 74 geboren.
Ich
und
bin
du
auch 74.
Drei, du bist
ja?
auch 74. Oh Gott, ja.
Das ist das nicht total krass? 30 Jahre. Denk mal dran, was die letzten 30 Jahre... Pff.
Ja, ich denke mir dann auch oft jetzt, also so 40, also jetzt, ich habe ja jetzt 45, sind wir jetzt, wenn wir vielleicht nochmal 45 Jahre alt werden.
Naja,
also so lang kam es mir jetzt nicht, aber so lang kam es mir jetzt nicht vor meiner Geburt irgendwie.
Es wird ja immer schneller. Also am Anfang, so die ersten 10 Jahre sind ja unendlich langsam. Und dann nimmst du ja an Fahrt zu.
Aber meine Kinder sagen jetzt schon, dass sie auch finden, dass die Wochen echt total schnell vergehen. Also ich glaube auch, meinst du? Ich glaube, dass das irgendwie auch, ich glaube, insgesamt ist die Welt irgendwie schneller geworden. Vielleicht bescheißt uns da einer mit der Zeit.
Ja, also
kannst du nicht
das
mal einen
ist
Film
die Relativität
darüber
der Zeit.
Und das wird jetzt zu kompliziert. Wir wollen ja auch weiterhin die Masse erreichen. Lass uns über deinen Körper sprechen.
In einer Radioshow können wir alles behaupten. Ich sehe fabelhaft aus. Ich bin gerade voll im Training und ich sitze hier nackt, genauso wie du.
Ganz genau. Ganz genau. Leider läuft auch hier wieder eine Kamera, die wie immer aufzeichnen wird, dass ich die bescheuerte gleiche Frisur habe wie in den anderen 50 Interviews, die ich schon geführt habe. Und vorhin hat man mir noch so etwas barsch gesagt, ich solle mich nicht immer so an der Wand hier entlang schubbern, weil ich hier schon die Quadrate hier abgewetzt habe irgendwie.
Ist auch super für ein Tonstudio.
Ja. Ich habe extra befestigt hier, wenn du kommst.
So, da hat man so reingenießt und es ist dann auch drei Wochen später noch infektiös.
Das ist alles absolut da drin. Absolut, wenn wir über deinen Körper sprechen, habe ich ein so lustiges Zitat gefunden. Und zwar hat man mir so ein paar Sachen über dich zusammengeschrieben, weil die ja nicht wussten, wie gut wir uns kennen. Verstehst du? Da habe ich natürlich sehr viele redaktionelle Mitarbeiter hier. Wir sind ja ein riesiges Team. Riesig. Und die haben natürlich mehrere Wochen jetzt alles zusammengetragen. Und da steht, ich kann es dir gerne vorlesen, Florian läuft gerne barfuß und hat deshalb sehr viel Hornhaut an den Füßen. Steht hier. Und da dachte ich mir, das möchte ich gerne mit ihm besprechen.
Wikipedia oder wo findet man das?
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Gibt es dieses Hornhaut-Interview irgendwo offiziell oder hat das irgendjemand einfach mal so nebenbei aufgeschnappt? Oder war es gar jemand, der sich deine Füße mal näher betrachten durfte?
Nein, ich hab tatsächlich einen Kumpel, der mich dann immer verarscht, weil ich tatsächlich im Sommer, im Frühjahr, packe ich die Füße aus und gehe halt gerne barfuß. Und das ist immer die harte.
Die Füße aus klingt ein bisschen wie nach, mal gucken, was in den letzten Monaten passiert ist, als ich die nicht ausgepackt hatte.
Und dann kennst du doch diese ersten Schritte, die man barfuß geht, die einfach schrecklich, schrecklich wehtun. Und da versuche ich dann immer so viel barfuß zu laufen, wie ich kann, damit ich ein bisschen Hornhaut kriege. Aber es ist gar nicht so eklig. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ich habe einen Kumpel, der hat sich dann so eine japanische Maske drumherum gemacht, also irgendwelche Säuren.
Ja.
Und hat abgezogen. Die ganze Hornhaut war unten. Der konnte drei Wochen nicht laufen.
Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das auch mal gemacht. Das sind diese Dinger, die zieht man an. Und dann habe ich einfach 4 Wochen damit verbracht, so Fitzel von meinen Füßen abzuziehen. Und ich war wie besessen. Ich wollte meinen Job aufgeben, weil ich dachte, ich muss mich um meine Füße kümmern. Das war wie so eine Manie. Ich habe die ganze Zeit, auch während ich mit Leuten saß, meine Schuhe ausgezogen und meine Hornhaut weiter abgezogen irgendwie, falls es irgendjemanden interessiert. Ich war letztens sehr unschön bei der Pediküre, was ich eigentlich selten mache, weil ich keinen Bock habe in meiner Freizeit, dass jemand an mir rumfummelt irgendwie. Ich will meine Ruhe haben. Und dann saß ich da und da saßen nur, ich sage jetzt wirklich, russische Prostituierte, sage ich jetzt mal grob gesagt, ja.
Oder Millionärinnen.
Also sagen wir Ehefrauen von Millionären. So, ja. Und die saßen da und ich saß da und dann kam ein russischer Millionär rein, um seine Frau abzuholen und ich saß so und hatte meinen Fuß gerade so hoch und der russische Millionär kam rein und der sah ausnahmsweise jetzt mal ganz gut aus, so, ja.
Okay.
Also der war ganz cool und der guckte mich auch so an, erkannte mich auch und ich hatte meinen Fuß genau in seine Richtung gestreckt und die kleine Pediküren-Thailänderin saß vor mir und hat mit einem Raspel so Hornhaut abgeschält wie von einer Parmesanreibe. Und der Typ hat, und ich habe immer meinen Fuß so versucht, so wegzu, dass sie den Fuß verdeckt. Und der Typ hat genau da so drauf geguckt und hat auch nicht weggeguckt. Und ich wollte die ganze Zeit das irgendwie relativieren und ich habe immer den Fuß so weg. Und egal. Also wie auch immer.
Falls
du da bist, Gregory, oder wie heißt man? Wladimir. Es ist anders, als du denkst. Ich habe super, das ist ein reiner Zufall
was
an dem Tag
gewesen. Irritiert ist, warum möchtest du den so beeindrucken?
Oh, sind wir jetzt auf der Schiene? Ich möchte, dass alle finden, dass ich total,
total geile Füße hast.
Total geile Füße habe, weil ehrlich gesagt.
Also geile Füße.
Da habe ich noch Kundschaft, echt. Für Füße
vom Barfußlaufen, Leute.
Ja,
klingt dann immer so wie Reinhard May oder
nee,
wie
überhaupt
so.
Nicht. Ich laufe nur barfuß.
So, oder?
Und ich habe nie Probleme mit den Füßen. Ich laufe vor allem auch im Winter. Ich bringe sogar morgens die Kinder in die Schule und habe ein Nachthemd an, darüber einen Mantel und bin barfuß, auch im Winter. Das meine ich echt im Ernst. Und ich werde halt
du läufst barfuß durch den Rollsplit?
Nee, ich laufe nicht. Ich fahre dann mit dem Auto natürlich.
Ja, aber wie kommst du ins Auto? Ach, du hast eine Garage direkt neben dem Bett.
Ich habe keine Rollsplit-Auffahrt, wo so eine. Du denkst, durch den Kies in der Auffahrt bei uns daheim. Ja, wir haben keinen Kies.
Was ist, wenn es schneit? Läufst du zum Auto barfuß?
Ich laufe zum Auto auch barfuß. Ich laufe.
Das ist eine Lüge, Barbara.
Nein, ich gehe auch morgens durch den Garten und es ist so kalt, so wahnsinnig kalt. Und ich habe auch immer dreckige Füße, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich immer barfuß unterwegs bin.
Und die Leute sind alle jetzt so mittlerweile so pikiert.
Ja.
Und so, oh,
zieh dir bitte Schuhe an.
Oh Gott.
Und als würde überall immer nur Glas rumliegen. Zieh dir bitte Schuhe an.
Ich schneide mir tatsächlich im Sommer doch, vor allem im Eisbach gerne, dann dreimal die Füße auf. Oder habe so Glassplitter drin, die dann ewig nicht rauskommen.
Oh Gott, jetzt haben wir aber. Wie sind wir denn da drauf
gekommen? Ich weiß nicht, kann man es reduktionell alles wieder verändern?
Warum willst du denn die ganze Zeit über deine Füße reden?
Du hast doch gefragt. Meine Füße sind völlig in Ordnung und ich habe auch keine hässlichen Füße. Man hat mir bestätigt, dass ich schöne Füße habe. Und sie sind auch durch die Hornhaut nicht entstellt.
Nein, ich glaube, dass du das ist. Und das finde ich wichtig. Warte, das lassen wir ein bisschen freistehen. So, dass das auch wirken kann. Jeder kann sich jetzt da seine persönlichen Bilder im Kopf.
Was hast du jetzt gerade freigestellt?
Einfach nur so freigestellt. Deine Aussage, ich habe sehr schöne Füße und sie sind durch Hornhaut nicht entstellt. Das ist ja eine Aussage, die eignet sich für eine Schlagzeile, weißt du? Wir geben ja hinterher auch so Pressetexte raus.
in so ereignisreichen Zeiten wie diesen.
Florian David Fitz dementiert. Hornhaut hat meine Füße nie entstellt.
Nicht Trump vor der UN. Nein. Nicht Greta. Nein.
Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Man muss auch die Leute mal wieder mit anderen Themen konfrontieren. Weißt du, wir können jetzt nicht nur Klima, wir müssen auch Hornhaut. Hörst du noch klassische Musik?
Ja, ich höre so einen Mix. Wenn ich keinen Pop mehr hören kann oder keinen Gitarrenfolk, wie ich so Singer-Songwriter, wie es bei mir heißt, ja, in Spotify, dann schwenke ich rüber und hole mir den Béla Bartók.
Den Béla Bartók?
Zum Beispiel, das habe ich als Kind gehasst. Hast du das gehasst?
Also bei Béla Bartók, muss ich ehrlich sagen, bin ich noch nicht ganz. Ich bin ja auch großer, also ich höre auch nur Klassik, weil ich eben auch immer Pop, irgendwann kann man es wirklich nicht mehr hören. Und das andere kannst du halt eigentlich immer hören. Ich glaube wirklich, Klassik im wahrsten Sinne ist halt so, dass ich halt 500.000 Mal das gleiche Klavierkonzert oder die gleiche Symphonie hören kann und es wird nie langweilig.
Und das ist wirklich toll an den Streamern, dass du jetzt also echt vergleichen kannst, dass du jetzt sagen kannst, ach, jetzt höre ich mal Prokofjew und jetzt höre ich mal die Variante und jetzt spielt mal dieses Orchester das oder das.
Machst du das dann wirklich, dass du dir unterschiedliche Aufnahmen anhörst?
Ich merke aber, dass ich da total doof konservativ bin. Ich mag immer das, was ich zum ersten Mal gehört habe.
Ja, klar.
Und dann, wenn ich jemanden höre, der es schneller spielt, dann bin ich so, nee, nein und so auch nicht. Ja. Also ich verliebe mich da so ein bisschen. Gerade ist es ein bisschen Stravinsky.
Ich bin bei Schostakowitsch.
Siehst du, wir haben uns zu den Russen vorgearbeitet. Wir sind immerhin schon 20. Jahrhundert.
Hoffentlich hat Prokofjew nicht gesehen, was ich für Hornhaut habe.
Prokofjew hat nichts dagegen. Prokofjew hat auch die hässlichen Seiten des Lebens in Musik umformuliert.
Ja, das stimmt wirklich. Aber ich möchte schon bei klassischer Musik so, also ich kann dann auch richtig so, ich kann da sitzen und so vor mich hinheulen, weil ich das so wahnsinnig schön finde. Und das gönne ich mir auch immer so. Das habe ich bei keiner anderen Art von Musik, aber bei klassischer Musik lasse ich dann wirklich, also das finde ich ist wie so ein Rausch. Ich würde immer auf eine Insel
Rachmaninoff Klavier, mitnehmen. Ja, ein Berliner Philharmoniker mitnehmen.
Genau. Oder so ein Jugend, also so junge.
Oh, junge, so ein fieses Jugendorchester, wo eine Geige leicht daneben ist.
Nein, so zwischen 25 und 45.
Ja, aber Schostakowitsch ist ja auch so ein bisschen schon sehr romantisch noch, oder?
Ja, das mag ich ganz gerne, weil ich höre schon bei dir raus irgendwie mit Prokofjew, Bartók und...
Nee, Prokofjew ist eine witzige Mischung. Der hat schon diese Tchaikovsky-Romantik-Schiene auch, aber hat halt dann auch echt knallharte Sachen dazwischen. Also ganz schön Dinge, die einen fordern. Also ich brauche so das richtige Maß, wenn ich jetzt so bei, ich weiß nicht, Schönberg oder sowas oder Alban Berg oder so, wo du dann überhaupt kein Verhältnis mehr hast, in welcher Tonart du dich befindest, ja, oder weil es einfach nichts mehr gibt, dann ist es irgendwann für mich beliebig, dann verliere ich irgendwie das Verhältnis zur Musik.
Setzt du dich richtig hin und hast so einen schicken Lautsprecher und setzt dich so davor und sagst, jetzt höre ich Musik? Nee, oder?
Nee, aber wenn ich jetzt irgendwie was entdecke, zum Beispiel Stravinsky hatte eine klassische Phase, genauso wie Picasso eine klassische Phase hatte, wo er plötzlich angefangen hat, klassisch zu malen. Und Stravinsky hat dann eben, nachdem er alle schockiert hat mit Sacre de Printemps und solchen diesen ganzen Sachen und halt Paris aus seinem Konzert rausgelaufen ist und er dann der Popstar war plötzlich, hat er angefangen, klassisch zu komponieren. Und das ist großartig, da merkst du, wie toll der ist.
Ja. Ach, ich finde es super. Also ich hätte nie jemanden geheiratet, der nicht klassische Musik hört, ehrlich gesagt. Du hattest mal eine Vogelspinne?
Mhm. Lange, die 16 Jahre, glaube ich.
Oh Gott, werden die so alt?
Wusste ich auch nicht, als ich sie gekauft habe. Ich habe sie wirklich mit 16 gekauft. Wir waren auch so im Olympiagelände.
Ja.
Gab es eine Spinnenausstellung. Wir sind mit Freunden, oh toll, eine Spinnenausstellung. Kannst du mal sehen, was ich für ein Nerd war. Und dann sind wir da durchgelaufen und haben gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Und schwarze Witwen und Vogelspinnen und so weiter. Und dann haben irgendwelche Hanseln haben halt hinten kleine Vogelspinnenbabys verkauft.
Groß ist denn so ein Vogel? Und kann man über ein Vogelspinnenbaby, ich finde, wenn man ja Vogelspinnenbaby, das klingt echt ganz süß, aber ist es
winzig,
ist
winzig, das war in der durchsichtigen Filmdose, wo man früher die Filme drin hatte.
Und da war die.
Und es war so groß wie ein Fingernagel und war so gläsern durchsichtig.
Nein.
Ja.
Müssen die nicht bei ihrer Mutter sein? Saugen die nicht an der Brust? Was macht denn so eine Vogelspinnenbaby, wenn
es klein ist? Säugetier? Spinnentiere.
Ja, ist klar. Ist schon klar. Okay.
Nee, die sind, also, und die erste ist mir runtergefallen mit der Filmdose und war tot, aber die war noch auf Garantie.
Die sind schon. Die war süß.
Die habe ich, noch mal eine bekommen.
Mit der Filmdose.
Und die zweite hat es dann geschafft.
Und dann hast du sie so, ach, dann hast du ihr zugeguckt, wie sie so richtig schön groß und haarig wurde.
Ja, aber die. Du musst ja dann so mit Grillen füttern und am Anfang hast du Schiss, dass die Grille, weil die größer ist als die Spinne, dass es die Grille die Spinne frisst.
Kann das passieren?
Ja, klar.
Und wie kriegt man das dann hin? Keine indem man also mit der Grille ein ernstes Wort redet. Jetzt pass mal auf.
Die Grille betäubt. Nee, die ist durchgekommen. Also die hat halt Gift. Die Grille hat halt kein Gift. Und die häutet sich dann und dann wächst sie eben Stück für Stück. Und tatsächlich, ich finde es so lustig, dass wir Krebse nicht so schlimm finden wie Vogelspinnen.
Aber woran liegt das?
Ich habe keine Ahnung.
Meine Mutter hat letztens zu mir gesagt, Barbara, ich mache mir solche Sorgen, weil du so eine Spinnenphobie hast, dass es damit zusammenhängt, dass du ein Problem mit deiner Mutter hast. Weil letztendlich ist ja immer alles im Verhältnis zur Mutter begründet irgendwie.
Und Spinnen sind jetzt
Mutter? Ja, und dann sagt man doch immer, Spinnen ist Mutter, Schlange ist Vater oder irgendwie, keine Ahnung. Okay.
Schlange ist Vater, na klar.
Also sag ich jetzt mal, stark verkürzt, ja. Nein, ich glaube, es ist falsch, aber irgendwie so. Und ich muss wirklich sagen, ich habe, das ist die Physiognomie der Spinne, die ich grauslich finde tatsächlich. Ich habe von nichts anderem, ich habe mir Schlangen um den Hals gehängt, Skorpione, Ding, auch Käfer.
Ey, Skorpione finde ich aber auch schwierig.
Aber das finde ich nicht eklig.
Nee?
Nee. Also, und ich finde auch,
doch auch so viele Beine.
Mir ist auch total wurscht, ob so eine Riesenspinne, ob man sagt, die macht nichts und die ist süß und so. Ich finde die Physiognomie so eklig.
Ich war auch nie so, dass ich jetzt, ich habe die nicht rausgenommen und habe die gestreichelt oder sowas. Null. Hat auch gar keinen Bock gehabt. Also die,
hat die dich, ich meine 16 Jahre, das ist ja eine, so lange ist ja keine Ehe mehr heute in Deutschland.
Die lebt ganz anders. Erstens mal sitzt die den ganzen Tag halt rum, hat sich eine Höhle gegraben und hat halt dann gewartet, dass irgendwas passiert. Aber sie bewegen sich zum Beispiel wahnsinnig elegant. Die nehmen ja die Welt so über Sinne wahr und bewegen sich so tastend.
Ja.
Und dann sind sie auch so samtig. Sie sind ja nicht so ein Haarball oder sowas. Die war rot-schwarz und die haben Brennhaare. Boah. Und wenn du...
Was heißt Brennhaare?
Die beißt nicht. Ist eine sehr defensive brennt. Spinne. Emilia hieß sie übrigens. Ja.
Das finde ich einen ziemlich schicken Namen für so ein
so hieß auch die Gattung.
Ding. Ja.
Es war nicht so hässlich. Und wenn du hingegangen bist, dann macht sie so, dann reibt sie am Hinterleib und dann stieben die Haare hoch und du niest und dann läuft sie davon.
Nein.
Das ist so
relativ. Und es funktioniert?
Das funktioniert.
Du musst es niesen, wenn die sich am Hintern gerieben hat, sozusagen.
Also das ist wie so Brennnesselhaare sind das. Und meine Schwester zum Beispiel hat total Spinnenpanik. Und die musste dann aber 2 Jahre aufpassen, weil ich ja dann in Amerika war und die Spinne nicht mitnehmen konnte. Und die ist dann auch immer ausgebüxt und so weiter, aber seitdem hat sie keine Spinnenangst mehr.
Boah, die Vorstellung, dass so ein Vieh irgendwo in der Wohnung und muss dann runter.
Ja, aber die ist dann raus und dann hing sie aber erschöpft am Vorhang daneben.
Oh Gott, ich gucke mir manchmal wirklich bei YouTube, gebe ich ein, so Huge Spiders oder so. Und dann gucke ich mir so australische Garagen an, wo so Typen so, oh my God, oh my God. Und so und dann immer mit der Taschenlampe so leuchten, wie dann hinten so Spinnen
so
sitzen. Und die dann so jagen und die dann immer wieder so wegkrabbelt oder von der Decke runterfällt. Und boah, ich bin dann auch so, ich schreie dann auch mit dem Besen in der Hand so in meinem Haus in Österreich. Und dann denke ich mir, aber ich kann die jetzt nicht an der Wand zerdrücken, weil es gibt einen richtigen Placciari, weil die haben ja Augen. Ach jetzt, das ist mir also jetzt mal ganz ehrlich, das ist mir völlig wurscht. Und jetzt bloß nicht, also wenn ich dann noch einmal den Satz höre, die frisst aber Fliegen und Ungeziefer. Ich habe lieber 1000 Flöhe, Läuse und irgendwas in der Wohnung als so eine Spinne.
Also ich muss sagen, ich bin auch, es ist nicht so, dass ich nicht diese Spinnenangst habe, die jeder hat. Die habe ich schon. Google mal, und ihr da draußen auch, Pfauenspinne. Das ist das Süßeste, was du jemals gesehen hast.
Eine Pfauenspinne?
Die sind so klein wie ein Reiskorn.
Ja.
Und dann das Männchen geht dann zum Weibchen hin und hat eben so Knopfaugen. Die haben sie auch, glaube ich, da haben sie auch schon Comicfiguren draus gemacht. Und dann kommt hinten so fump, so ein Federkranz aus, so ein bunter. Und da beginnt sie wie so ein Schülerlotse mit den Armen zu winken zu dancen. Und da gibt es so lustige Videos im Internet, wo die halt so zu Staying Alive oder sowas, wo die halt abdancen.
Okay.
Das Tragische ist, dass das Weibchen die frisst.
Ja.
Die ist ein bisschen größer und schon, siehst du, kaum sind die Frauen ein bisschen größer als die Männer. Deswegen ist es vorbei für die Männer.
Lass das. Wir dürfen uns nicht so gut ernähren, wir Frauen. Sonst sind wir euch irgendwann nicht nur geistig, sondern auch noch körperlich überlegen.
Richtig.
Und dann wird's eng. Mit wem hast du du hast in der WG zusammen gewohnt, mit Mädels oder mit Jungs?
Gemischt.
Ich auch. Es war fantastisch. Ich fand's super. Wir waren zu viert.
Ne, wir waren immer zu dritt, aber es waren unterschiedliche Besetzungen. Aber eine davon, also in der Schule, das war grauenhaft, weil die alle halt von zu Hause, also in Boston, da waren wir so unten im Keller und da hatten wir ein Zimmer, muss ich mitteilen, mit 2 Leuten. Hm. Und danach lernst du auch echt so, boah, okay, dich abzugrenzen irgendwie.
Grenzt man sich in einem Zimmer ab, indem man sich unter der Bettdecke versteckt?
Indem du dann wirklich so eine Bundeswehr Ordentlichkeit dir entwickelst dagegen und alle haben gedacht, ich bin so wahnsinnig deutsch halt, weil ich alles so sauber hatte. Mhm. Aber da drüben, das war wirklich so, dass der eine hat sein Bettzeug ein ganzes Jahr nicht gewaschen und du hast auf dem blauen Bettzeug diesen gelbbraunen Haarabdruck gesehen, wo er geschlafen hat.
Oh, ich weiß. Oh nein.
Von dem ja, Kopffett. Und und wir haben
so einmal und gedacht, ich, der Geruch, den du auch hast, wenn du manchmal in Berliner Taxi einsteigst und du weißt, der Typ, der übernachtet da auch. Oder zumindest riecht es so.
Und einer hat Limonade da stehen gehabt, die hat dann ein Jahr stehen gehabt und das war radioaktiv quasi. Und das hat, wir haben uns alles das Bad geteilt und da hat es gestunken einmal drin, dass du gedacht hattest, es ist wirklich einfach eine Ratte im Gulli verendet. Also das waren echt Zustände, wo du dachtest, okay, jetzt werde ich ordentlich.
Ich finde das aber ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig schlecht da. Also wenn du von zu Hause ausziehst, wo dir ja wirklich alles bereitet wird. Ich meine, mein kleines Himmelbettchen stand da und jeden Tag wurde das Bett, die Bettwäsche mit der Spitze aufgeschüttelt und so, ja.
Bei mir nicht.
Also bei mir schon, ehrlich gesagt, weil ich war ja einziges Kind und so. Und alles war irgendwie. Und dann bin ich in eine WG, in eine Vierer-WG nach Augsburg gezogen, wo sich an allen Ecken und Enden der Linoleumboden hochgebogen hat. Und wir hatten eine Dusche mit so einem, kennst du das noch? Das war so ein Ritschratsch, was man so zumachen konnte mit so einem Magnet.
Diese Plastik.
Und das war so eine Falt. Und das war einfach, da war nie jemand, ich weiß nicht, wie viele Generationen an Studenten auf die Idee gekommen, das vielleicht mal heiß abzuwaschen oder mal so ein Bartspray da drauf zu sprühen oder so. Und ich bin dann da eingezogen und ich bin wirklich nicht besonders ordentlich gewesen damals. Aber ich habe dann so beim Vermieter angerufen und habe gesagt, darf ich es ein bisschen neu gestalten, die ganze Sache? Und dann kriegten wir, glaube ich, dann kriegten wir irgendwas anderes. Und dann war auch mal eine Zeit lang so ein Duschvorhang, immer wenn du dann da so standst, war alles so eng, dann ist immer dieser Plupp.
Hat sich so hingesaugt.
Also so elektromagnetisch an einen so dran.
Konvektionsströme.
Oh. Und da musste man 50 Pfennig einwerfen, um 2 Minuten warmes Wasser zu haben.
Wir sind hier am Campingplatz.
Weil das war in Augsburg, das war ja schon sozusagen der Anfang vom Schwabeländle. Und da haben die schon immer gesagt, das ist ja sonst absolut unfair. Der eine duscht jeden Tag zweimal und andere nur einmal die Woche. Und dann hinterher wird es durch 4 geteilt.
Das bayerische Schwaben.
So, weißt du? Und dann haben die schon, und dann war es tatsächlich so. Und ich hatte natürlich nie Kohle, bin aber natürlich immer ausgegangen. Und dann duschen und so. Und dann bin ich ständig bei den anderen, könnte ich nochmal 50 Pfennig? Und die hatten immer so ganze Rollen gebunkert. Und ich musste dann immer erstmal, bevor ich mich mit irgendjemandem getroffen habe, erstmal los und mir Sachen kaufen, damit ich im Wechselgeld 50 Pfennig zurückgekriegt habe.
Nee, bei uns war das, also wir hatten dann auch echt eine schöne Wohnung. Wir sind dann rausgezogen. Darauf kommen die Amerikaner ja gar nicht, dass die irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren können. Die waren alle irgendwie in der Stadt und hatten Scheißwohnungen. Und wir sind einfach 10 Minuten mit dem Fahrrad weg gewesen und hatten eine Traumwohnung. Wirklich eine wunderschöne Altbauwohnung. Und dann haben wir aber, dann ist einer ausgezogen und hat einfach irgendeine Nachmieterin rein, die ich nicht kannte. Und die war einfach Psycho. Und dann hast du dann irgendwann auch irgendwie keinen Bock mehr drauf. Also ich war ja im Sommer über immer in Deutschland, hab da so ein bisschen gearbeitet und kam zurück. Und da waren Milliarden von kleinen Fliegen, weil einfach der Salatkopf irgendwo im Schrank lag und weggegammelt ist. Und dann hat sie einen Freund gehabt, ja. Und dann war einmal, darf man das sagen?
Ja.
Der hat auf die Klobrille gekackt.
Das muss man, das muss man erst mal schaffen.
Und
manche stellen sich ja auf die Klobrille, weil sie es so eklig finden, sich draufzusetzen. Ich habe gehört, es gibt Leute, die stellen sich auf die Klobrille. Und da kommt es eben dann zu solchen Dingen, wie dass auf dem Klokasten hinten sozusagen so Schleifspuren sind, weil man sich denkt, und man denkt sich immer,
auf dem Klokasten hinten? Das habe ich noch nie gesehen.
Doch, weil die stellen sich auf die Klobrille drauf.
Oh nein.
Doch.
Stimmt das? Ich habe irgendwo in einer ganz tollen wissenschaftlichen Sendung gesehen, dass Klofrauen in Diskos gesagt haben, dass Frauenklos schlimmer aussehen als Männerklos.
Habe ich auch schon öfter gehört.
Warum ist das so? Man würde ja immer andersrum denken, oder? Weil die Frauen sich mehr ekeln und deswegen nicht hinsetzen? Vielleicht, und die Männer müssen nicht?
Vielleicht ist es so, ja. Also ich glaube auch, da gibt es überhaupt keine Unterschiede.
Es sind alles Schweine.
Wir sind alle gleich. Das finde ich übrigens ganz gut, ehrlich gesagt. Weil ich finde es auch immer gemein, die Männer in so eine Klischee-Ecke zu stellen. Ehrlich. Ich bin ja ganz, ganz, ganz großer Männerfreund. Und deswegen bin ich immer daran interessiert, euch auch in gutem Licht dastehen zu lassen. Tatsächlich.
Ich danke dir.
Deine Schwester hat über dich gesagt, dass du früher... Also du hast jetzt eine Vogelspinne und du bist barfuß gelaufen und du hast nicht so gut, hattest nicht so gute Klamotten an.
Das Barfußlaufen kam erst später. Nee, ganz früher, nee, ja, furchtbar.
Aber wir hatten alle vielleicht nicht so gute Klamotten an, oder? Oder hattest du auch in der damaligen Zeit gemessen schon nicht so gute Klamotten an?
Also meine Mutter war mega beleidigt, als meine Jugendfreundin von damals auch gesagt hat, dass ich beschissene Klamotten anhab. Da gab es richtig Stunk zu Hause, weil meine Mutter total drauf geachtet hat, meine Mutter war High Fashion, aber halt 70er Jahre High Fashion damals, ja, 70er und 80er. Also da war schon die Karottenhose auf jeden Fall über dem Bauchnabel. Und was haben wir noch? Ja, also ich wollte keine Jeans tragen. Ich war schon so einer, der dann irgendwie...
Was hatte man denn sonst an, außer Jeans in den 90ern?
Ne, das war vorher. In den 90ern hatte ich dann schon 80ern. Jeans an. Also ich glaube, als ich 11 war oder so, da habe ich dann einfach gesagt, so jetzt ändert sich das. Jetzt mache ich mal,
was ich will.
Jetzt
aber davor hatte man Korthosen an, oder?
Ja, du hattest Korthosen an und dann... Oder Stoffhosen und dann tatsächlich auch Socken und Sandalen, also alles, was im Mitte in ist.
Ich wollte gerade sagen, aber ich wünschte, wir hätten es alles noch.
Das hatte ich.
Und die Knisterpullis. Oh, ich liebe dieses Gefühl, wenn man sich seine Niki-Pullis im Sportunterricht ausgezogen hat.
Und man dann, kann davon ein Kraftwerk, kann man davon
hochbauen. Du kannst damit ein Familienhaus irgendwie elektrifizieren. Die Haare standen einem nur mehrere Minuten zu Berge, weil man ja auch auf diesem Plastikboden, alles war aus Plastik. Bis heute ist es dieses typische Geräusch in der Turnhalle, wenn sich alle ausgezogen haben, überall standen die Haare hoch und es war diese flirrende Atmosphäre.
Weißt du, was mir neulich aufgefallen ist, dass man sich nicht mehr so oft verletzt, wenn man erwachsen ist? Weil in der Turnhalle denke ich immer dran, wie wenn es einen da hinsemmelt und man einfach dreimal über den Boden quietscht und einen 20 Zentimeter langen offene Stelle hat.
Du hast als Kind die ganze Zeit Schmerzen. Du fällst ja einmal am Tag auf die Knie. Ich meine, meine Kinder haben offene Beine irgendwie und dann natürlich, und dann sagt man immer so als Erwachsener, und nicht kratzen und so. Natürlich wird dann gekratzt und Ding. Und es tut ja diese schlimmen Verletzungen, wo du einmal so über dem Kiesweg so entlang schubberst.
Und ich bin überall durchgefallen. Ich habe überall Schnittwunden und Platzwunden. Das ist alles nicht schlimm. Am schlimmsten sind diese Teppichbrände. Sowas, wo dann die Jeans...
Das habe ich aber heute noch ab und zu.
Warte, wir lassen einen Moment des Schweigens durch den Raum gehen, warum du einen Teppichbrand hast.
Ja, aber ich möchte mich noch weiterhin als lebensfrohe Frau im besten Alter präsentieren.
Auf jeden Fall waren es so großflächige Dinger, wo dann die Jeans dran klebte. Weißt du das noch?
Ja.
Wenn du das ausgezogen hast, hast du die Flusen vom Stoff... Nee, komm, ihr könnt das alles rausschneiden, das will kein Mensch hören.
Doch. Und es sind unsere Themen. Wir haben aber auch jetzt, darf ich kurz
Ekel
zusammenfassen?
Hornhaut.
Ekel Hornhaut, Schleifspuren am Klokasten spinnen und jetzt sind wir nochmal bei den. Nee, aber das stimmt. Und tatsächlich, diese oberflächlichen Verletzungen tun ja auch tausendmal mehr weh als ein ganz tiefer Schnitt irgendwo. Weil die Nerven, wie wir ja wissen, liegen ja genau oben und deswegen sind diese Hinfallen und Knieaufschürfen sind am allerschlimmsten.
Frau Dr. von Hirschhausen.
Ja, total. Ich kann alles erklären. Medizinisch tierisch gebildet. Was hast du in Amerika gemacht?
Studiert, hallo? Schauspielschule?
Ach so. Und das war in Boston?
Das war in Boston.
Boah, was für eine coole Stadt, oder?
Boston ist super.
Willst du da nicht leben? Ist das nicht so toll? Da sind doch alle, jeder liebt Boston.
Boston ist super hübsch, aber ich schwöre, ich war danach in New York und New York ist auch super, aber Europa ist so viel besser.
Warum?
Das Leben ist einfach besser, es schmeckt besser, es geht ein bisschen mehr, es ist so ein Stereotyp, aber wenn wir sagen, die Franzosen haben so savoir-vivre.
Savoir-vivre. Wir sagen, Franzosen haben
savoir-vivre. Mein afrikanisches Französisch ausgepackt. Dann haben von Amerika aus gesehen, hat ganz Europa das.
Ja.
Es ist, also tatsächlich, wir haben da ein bisschen so eine schönere Haltung zum Leben, finde ich, immer noch. Ja? Also da drüben ist es schon ein bisschen gestresster irgendwie.
Gestresster und ich glaube, dass wir noch mehr... Ich glaube, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, hier hat man noch ein etwas natürlicheres und auch vernünftigeres Verhältnis zu sich, seinem Leben, zu Portionsgrößen, also ich habe so das Gefühl, es ist bei uns alles noch so ein bisschen normaler, während tatsächlich also diese X-Large-Mentalität manchmal so in Amerika, glaube ich, das fällt einem dann aber erst auf, wenn man dann da wirklich wohnt und dann umgekehrt fallen einem eben auch so typisch deutsche Eigenschaften wahrscheinlich auf. Ich war noch nie woanders, ich habe noch nie woanders gelebt, aber man guckt dann auch anders auf die Deutschen, glaube ich.
Du bist weniger kritisch? Wenn du lange weg bist, dann sagst du, ey, es ist eigentlich schon echt okay. Und wir immer so, es ist nicht so, die Deutschen dürfen nicht und das. Mhm. Aber es gibt viele Sachen, die einen da drüben nerven. Also damals war es unglaublich, was wir an Plastikmüll hatten oder an Müll hatten. Jede Woche. Wir hatten jede Woche irgendwie 5 Müllsäcke. Und dann auch natürlich kriegst du so viel Cola nachgeschmissen. Als ich aufgewachsen bin, war Cola so das Tollste, was man kriegen konnte. Und irgendwann habe ich angefangen, Wasser zu trinken, weil ich keinen Bock mehr auf diese ganzen Sodas hatte.
Total.
Und sie haben ein seltsames Verhältnis zum Körper, zum Sex. Und ich finde aber, ehrlich gesagt, ich möchte uns da nicht heiligen, weil ich habe das Gefühl, dass wir immer hinterherlaufen. Also tendenziell wird es bei uns auch so. Wird.
Und was meinst du damit konkret?
Ich finde, dass es gab mal eine Zeit, wo Europa ein lockereres Verhältnis zum Körper hatte. Mhm. Und was man zum Beispiel bei uns noch in der Sauna findet. Du gehst in die Sauna und da ist
es halt
niemand schön. Ja. Und es geht auch nicht ums Schönsein. Ja. Und es geht nicht um einen ästhetisierten oder sexualisierten Körper. Mhm. Und das fand ich früher so, oh Gott, jetzt liegen hier überall diese Walrösser an der Isar und so. Mhm. Und jetzt sagt man, hey,
wie geil,
wie toll,
dass es das alles gibt, ja.
Wie toll.
Und es geht halt in Amerika Menschen, überhaupt nicht, oder? Also,
es gibt keinen nackten, nicht sexualisierten Körper. Also
verstehe, okay.
Das gibt's nicht. Also es ist die Amerikaner sind halt Puritaner. Ja, das sind die Puritaner, die sich aus England aufgemacht haben und daraus, das ist die Basis dieser Kultur. Und das heißt, sie haben einerseits eine totale Besessenheit mit Sex. Überall Sex, Sex, Sex. Die winzigsten Bikinis haben die Frauen an. Mhm. Und auf der anderen Seite sind sie Puritaner. Also das ist eine seltsame Mischung. Mhm. Und trotzdem haben sie auch ganz viele Sachen, die uns halt total fehlen. Sie sind wirklich offener, sie sind wirklich freundlicher
als wir. Ich habe mit einer Frau geredet, die lange in Amerika war und die meinte, dass die Amerikaner immer zu ihr gesagt haben, don't be so judgmental. Weil die meinte, sie, egal wo sie hinging, hat sie immer gesagt, schau mal, wie die aussieht. Oder aber wenn ich so fett wäre, würde ich so ein T-Shirt nicht tragen. Und die Amis sind eben überhaupt nicht so. Und sie meinte, da hat sie total viel gelernt, weil wir Deutschen eben die ganze Zeit rumlatschen, alle beurteilen. Und das merkt man ja selber.
Die Wahrheit sagen. Wirklich. Und wir denken auch mal, wir wissen die Wahrheit. Also die Deutschen sind halt wahnsinnig rechthaberisch und dann auch so, was soll denn das? Also wenn ich sage, ich bin mit dir befreundet, dann meine ich das auch. Und die Amerikaner sagen halt, hey, best friends, komm zum Grillen. Und dann kommst du zum Grillen und die sind so, hä, was machst du hier?
Ja,
das stimmt. Und damit kommen wir halt nicht so richtig klar, weil wir sagen, du hast doch gesagt. Also wir verstehen diese Schmiermittel.
Was da so dazwischen überall so rumfließt, was aber irgendwie die Sache ja ganz nett macht, gell?
Also ja, aber sie sind natürlich dafür immer drauf konditioniert, immer hinter, die wollen immer, die versuchen immer die Leute zu lesen und wenn du einfach sagst, was du denkst, kommen sie schwer mit klar, weil sie denken, was meinst du denn wirklich? Und wenn du mal rausfinden willst, also in der Schule war es manchmal so, du hast irgendwie eine Arbeit geschrieben, die anderen haben es kritisiert und du hast gesagt, na, was denkst du wirklich? Sag mal. Die konnten es nicht sagen. It's great. No, I think it's great. Und das ist so implantiert, dass du das Gefühl hast, du kommst gar nicht mehr dahinter. Mhm. Also es ist schon so eine Spanne. Also ich finde, wir könnten uns total was von diesem Offenen und ein bisschen einfach diese Leichtigkeit könnten wir uns schon was abschneiden.
Ja, das
und die haben nicht
schon,
alle ein leichtes Leben in Amerika.
Ich habe letztens wieder auch mit so vielen Leuten auch darüber geredet. Thomas Hermanns ist ja ein ganz großer Kenner und auch beobachtet also der unterschiedlichen Unterhaltungskulturen auch, Amerika und Deutsch. Und er sagt eben auch, in Deutschland bist du nur was, wenn du auf dem Stehempfang rumstehst und erstmal erzählst, dass du sehr krank bist, dass du jetzt auf die Ergebnisse des Tests wartest, dass dein Großvater gerade an Krebs elendig gestorben ist und so. Da hast du sozusagen, dann sagst du hinterher, wir haben uns richtig gut unterhalten. So, ich glaube, da ist schon viel Wahres dran, während du in Amerika mit Smalltalk im Prinzip einen wahnsinnig amüsanten Abend haben kannst, aber hinterher würde ein Deutscher dann so sagen, das ist aber sehr oberflächlich alles.
Ja, und dann haben wir natürlich auch diese Kultur der Bescheidenheit, was ich aber irgendwie auch ganz gut finde. Mhm. Aber es ist halt so eine
Mischung. Keiner verkauft sich so groß, gell? Die Amis können sich besser verkaufen.
Ja, na, bei uns, du kotzt einfach. Also das ist in uns implantiert, dass du kotzen möchtest, wenn jemand sagt, wie geil er ist. Das ist einfach in uns drinnen und irgendwo finde ich es auch gut. Andererseits hat es halt dann auch so Blüten wie, du weißt, alles, was hochgeschrieben wird, muss runtergeschrieben werden. Mhm. Also das ist das andere.
Aber aus dem, was wir jetzt gerade besprechen, ich glaube, wenn man mal so eine andere Kultur kennengelernt hat und dann auch anders auf sein eigenes Land guckt, dann kann man daraus ja auch ziemlich viel, da kannst ja, das reicht ja für Filmstoffe auch, oder?
Ja.
Also man kann sich, glaube ich, wenn man sich selber so von außen betrachtet, kann man ja nochmal ganz anders darüber vielleicht Sachen schreiben, oder? Was du ja eigentlich hauptsächlich inzwischen machst.
Du, ich finde das alles, was du machst, alles, was dir jeden Tag begegnet, alles, was du an Musik hörst. In der Schule haben sie zu uns immer gesagt, füllt eure Batterien. Und ihr müsst es nicht nur mit eurer Arbeit füllen, sondern füllt es mit jedem Buch, das ihr lest, mit jedem Menschen, den ihr trefft. Alles füttert dich. Und das ist ja das Geile. Also auch beim Spielen ist es das Geile. Mir ist es tatsächlich dann schon passiert, dass ich dann irgendwie in einer schrecklichen Trennung und du hast einen Nervenzusammenbruch und dann hältst du mit in den Nervenzusammenbruch. Ach krass, so ist das wirklich. Aha. Dann ist so kurz der Schauspieler so, kurz abspeichern. So fühlt sich das an oder so ist es wirklich. Das heißt, du kannst wenn du das Leben als so neugierig aufnimmst, dann ist alles, ob es gut oder schlecht ist, ob jemand stirbt oder ob jemand geboren wird, das ist alles irgendwie, das ist das füttert dich alles. Das lädt alles deine Welt oder deine Batterien auf.
Lädst du die auf, indem du es einfach fühlst und irgendwo in so einem Gefühlsspeicher abspeicherst? Oder schreibst du dir manche Sachen auf?
Ich schreibe manche Sachen auf, aber es geht gar nicht nur so ums Fühlen, sondern es geht um eine Präzision. Weil oft, wenn du sagst, nur fühlen, also wir sind ja umgeben mit so Plattitüden, dass wir immer versuchen, Gefühle, wir schreiben Liebe, 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 Liebe. Und dann ist das so immer, wird alles zum Kalenderspruch. Aber jeder von uns eigentlich aus der eigenen Erfahrung weiß, dass es Liebe, die eine Liebe so gar nicht gibt, sondern dass es ganz, ganz, ganz unterschiedlich ist. Ja? Und dass, wenn du die Sachen so an die Wand nagelst, dann wird es halt unpräzise und platt. Und mein Job ist ja, immer wieder Sachen so zu benennen, dass man sie frisch sieht. Dass man diesen Moment hat, den du auch dann im Leben hast und sagst, ach ja, stimmt, so ist es.
Glaubst
so ist
du, es dass eigentlich. Dir das immer wieder gelingen wird oder glaubst du, irgendwann hat mal alle Arten und unterschiedliche Sichtweisen auf Liebe oder auf eine Beziehung oder auf was auch immer du dann darstellst oder schreibst, hat man irgendwann gesehen oder gespielt oder so?
Ja, ich glaube schon, dass es einem passieren kann, dass man einfach müde wird zu beobachten. Ja, gell? Aber dann schau dir mal Tolstoi an, der hat das irgendwie bis 80, ist erst
Habe ich noch vor mir
geworden.
Tolstoi, muss ich ehrlich sagen. Hab ich noch.
Großartig.
Soll ich? Jetzt mach ich erstmal Bartok und Prokofjew.
Nee, Bartok, lass mal Bartok weg.
Also mach ich Tolstoi.
Lies Krieg und Frieden. Oh. Es ist, ey, gib 300 Seiten brauchst du. Sorry. Du brauchst
sind's 300 nur 300?
Seiten, nein, du brauchst 300, um reinzukommen. 1000 sind's. Aber Krieg und Frieden, da wird da drüben gelacht. Okay.
300 Seiten, um reinzukommen. Okay. Nein, aber ich mach das. Für dich mach ich das.
Wirklich?
Ja, klar.
Dann unterhalten wir uns drüber.
Meine Schwiegermutter sagt toll. Immer, das brauchst du nicht zu lesen. Das Buch reicht, wenn du einen Klappentext liest. Kannst du auch mitreden.
Nee. Ja, das ist eben der Punkt. Mir geht es bei Tolstoi so, dass der eben was über die Menschen weiß, dass du was über die Menschen erfährst, was du vorher nicht wusstest, aber der hat so eine tiefere Wahrheit drinnen, die du immer wieder siehst und die ist ganz einfach eigentlich.
Liest du manche Bücher mehrmals?
Ja.
Ich habe auch schon mal, also ich habe jetzt auch tatsächlich, es gibt so ein, zwei Bücher, die ich zweimal gelesen habe. Unglaublich laut und extrem nah, oder wie das heißt, von Safran Foer. Das habe ich jetzt tatsächlich zum zweiten Mal gelesen und ich glaube, das werde ich auch noch ein drittes Mal lesen.
Nein, es gibt so Sachen, die Korrekturen habe ich dreimal gelesen.
Ah, okay, gut, das habe ich auch noch vor mir.
Großartig.
Ja.
Ich mag schon so große Familienromane.
Ja, ich sehe es gerade. Ich sehe es schon.
Aber es ist sehr unterschiedlich.
Machst du nichts. Dann liest doch mal einen Zauberberg, habe ich mir auch runtergeladen. War auf meinem iPad 3000 Seiten.
Nee, das sind gar nicht die 3000 Seiten. Du freust dich. Wenn ein Buch gut ist, freust du dich über die 1000 Seiten. Aber also beim Mann, Buddenbrooks, super.
Ja, aber du magst die Familiengeschichten.
Natürlich. Zauberberg?
Ja.
Dreimal habe ich ihn angefangen. Dreimal habe ich bis zur Hälfte gelesen und habe gedacht, also
nee, jetzt ganz
ich
ehrlich.
Langweil mich
zu Tode. Ja.
Und er mag nicht eine von diesen Figuren.
Ja.
Er ist die ganze Zeit nur so zynisch. So, und habe ich gedacht, nee, also jetzt gebe ich auf. Aber mir geht's mit Dostojewski geht's mir genauso. Da bin ich auch so, ich komm nicht rein. Aber Tolstoi ist was anderes. Und Tolstoi schreibt komplett unsauber.
Ja.
Du wirst zwischen drin denken, hat das für eine Zeitung geschrieben? Das hat er doch vor zwei Seiten hat er genau dasselbe schon mal geschrieben.
Ja.
Es ist ganz
unsauber.
Da gab es
halt noch keine professionellen Lektoren.
Es gab keine Lektoren. Nee. Aber es ist was ganz Tolles drinnen, weil er vergleicht nämlich diese Familiengeschichte mit dem Kriegsführen. Und er sagt immer, wir Menschen bilden uns ein, wir machen irgendwas. Also du sagst, ich werde jetzt ein anderer Mensch, ich werde jetzt arbeiten und ich habe das Leben verstanden und das mache ich jetzt und dann machst du was ganz anderes. Mhm. Und das hat er verstanden. Und das ist ganz toll, weil wir denken immer, wir machen, aber wir machen aus dem Bauch raus was ganz Dummes.
Ich werde es jetzt lesen. Ich besorge es. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, habe ich es gelesen. Ich verspreche es dir.
Ich sag dir, welche Übersetzung. Gut.
Das ist so eine Art Challenge, weißt du, oder? Ich challenge dich jetzt.
Krieg und Frieden zu lesen.
Genau, andere Leute challengen sich so eine Woche kein Zucker
aber
oder
ich,
so.
Ich
und wir sind halt einfach
Büchern
auf einem anderen
schwer,
Niveau.
Glaube ich, mit Büchern ist es schwer, das anderen Leuten zu geben, weil ganz oft ist es so, dass der andere halt einen anderen Geschmack hat.
Ich bin total beleidigt, wenn ich jemandem ein Buch empfehle und der sagt, er liest es nicht. Ich habe jetzt schon ganz oft so Bücher verschenkt und dann so, und hast du schon gelesen?
Das neue Abnehmbuch
von
Barbara Becker?
Bin ich dazu gekommen? Barbara Becker hat kein Abnehmbuch.
Nee, die hat so Yoga-Sachen, oder?
Okay, bitte. Barbara Becker muss nicht abnehmen.
Entschuldige.
Da werde ich sauer, wenn die ein Abnehmbuch schreibt. Da werde ich echt sauer. So.
Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was sie schreibt. Entschuldige, Barbara, tut mir leid.
Ist okay. Nein, Barbara Becker, die hat so geile Beine. Und weißt du, was Barbara Becker kann, was ich mein Leben lang nie können werde? Die kann beim Tanzen in die Hocke gehen und dann ganz elle. Und dann kann die so russisch hüpfen, wo wir gerade über Tolstoi. Oh Gott, ich kriege jetzt schon. Das kann auch Helene Fischer.
Ja, aber das sind alle, die können dann alle nicht mehr aufstehen später.
Nee.
Die gehen irgendwann mal runter.
Meinst du?
Mit 50 und dann kommen sie nicht mehr hoch.
Warum? Weil die Knie kaputt sind.
Weil die Knie kaputt sind. Das ist wie die Ballettlehrerin in Boston bei uns. Die brauchte 3 Leute, damit sie wieder hochkommt vom Boden.
Ja, okay, aber Ballettleute sind auch kaputt.
Die sind generell kaputt.
Ein kaputtes Volk. So, wir spielen immer ein lustiges Spiel, was irgendwie sich an irgendwas aufhängt, was du jemals in deinem Leben gesagt hast.
Sehr gut.
Also, es geht um afrikanische Städte, die du angeblich mal auswendig gelernt hast.
Hätte ich sie wiederholen sollen? Scheiße.
Bist du noch im Thema? Du hast mal gesagt, du hast, was hast du da gemacht?
Wir haben eine Challenge. Also ich habe einmal gedacht, ich kenne mich nicht in Afrika aus oder es gibt viele Länder, die ich nicht kenne. Habe ich alle Länder der Welt mal auswendig gelernt und dann habe ich irgendwie gesagt, so jetzt lerne ich die Hauptstädte. Und das haben wir als Challenge gemacht mit Freunden und dann war ich aber der einzige Depp, der sie gelernt hat. Und dann haben, weil ich sie gelernt habe, weil ich sagte, ich kann sie jetzt schon, haben die anderen gesagt, ach, dann brauche ich sie gar nicht lernen. Was ist das für ein Argument? Das ist doch keine Challenge.
Ja, weil du hattest schon gewonnen, ja. Ist natürlich dann langweilig.
Ja, also die afrikanischen gehen einigermaßen, was schwer ist, ist Südsee. Um die 200?
202, glaube ich, oder irgendwie sowas, gell? Und man würde jetzt nicht denken, dass das schwer ist, aber du musst es erstmal schaffen, die alle, dann musst du es aufschreiben. Ich habe mal versucht, alle Staaten der USA.
Ja, oh gut, das.
Man schafft auf, also so in 2 Minuten oder so.
Du schaffst wahrscheinlich.
Du schaffst die 35, noch nicht mal die 40? Hälfte, ehrlich gesagt.
Wir können jetzt 2 Minuten verbringen, ob wir 50 zusammenbringen. Wie viel kriegen wir zusammen? Das können wir nicht machen.
Nee, das können wir nicht machen.
Das landen die Leute so, oh Gott, wir schalten Montana. Ab.
Die sind alle schon längst bei Radio Paradiso. Jetzt pass auf. Also ich
das wird jetzt fies. Du musst es nämlich einmal im Jahr wiederholen.
Nee, es sind nämlich, pass auf.
Jetzt bin ich gespannt.
Es sind nicht alles Städte.
Okay.
Weil manches sind auch keine Städte.
Okay.
Sondern irgendwelche anderen afrikanischen Begriffe. Ich frage mich nur, woher unsere Redaktion so einen guten Kontakt zu Afrikanern hat. So, warte mal. Ich ziehe jedes Mal das gleiche Ding hier raus.
Und es war nicht gut.
So. Bla.
Hä? Was heißt das? Ich verstehe weder, was ich
ist
jetzt mache.
Ist Bla eine Stadt?
Nee. Also nicht, vielleicht sind es kleine Städte.
Eine Stadt in Mali.
Okay,
gut. Aber es ist nicht die Hauptstadt.
Nein.
Nein. Was ist Bamako. Denn die Hauptstadt von Mali?
Bamako.
Bamako? Mhm. Boah, du bist ja echt noch gut.
Mali ist nicht so schwer.
Buh.
Das ist eine Stadt in der Zentralafrikanischen Republik.
Bu heißt Pimmel.
Das ist richtig. Ich habe meinen dabei.
Kann man ja immer mal. Das ist gut zu wissen, das wäre meine nächste Frage gewesen. Fitztree. Nee, Fitktree. Fitktree.
Fitty oder Fitz?
Oder Fittytree. Fittytree.
Na, das wird wahrscheinlich irgendwo. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall so Südafrika oder so.
Aber das ist eine Stadt, oder?
Das könnte eine Stadt sein.
Ja. Würde ich auch sagen. Fittytree ist eine Stadt in Südafrika. Super, damit hast du das Spiel schon bestanden. Sehr, sehr schönes Spiel. Könnte ich stundenlang weiterspielen.
Stundenlang?
Mkundu.
Mkundu?
Ja.
Ja. Es kann überall in der Mitte sein.
Mkundu kann alles sein.
Mkundu.
Es kann auch irgendwas anderes sein. Es muss ja nicht eine Stadt sein.
Mbabane.
Mbabane. Mistkerl.
Mistkerl? Ach, das heißt, ich dachte, Entschuldige, warum nennst du mich, wenn du mich Mistkerl?
Kannst du behalten. Kichwamai.
Das ist wieder eine Stadt, oder?
Ich würde schon sagen.
Nee, Idiot. Lauter Schimpfworte.
Molapolole. Molepolole. Molepolole ist das.
Monopolole?
Molepolole.
Molepolole.
Ich habe Angst, das zu
öffnen. Das bei mir Indisch.
Molepolole.
Molepolole.
Es ist eine Stadt in Botswana. Ich war in Botswana.
Ja?
Oh, das war toll.
Ja?
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war 2-mal in meinem Leben auf Safari, aber so eine, wo man echt so auch zu Fuß geht und so. Und ich fand's super, aber als ich dann so zum 5. Mal einen Elefanten irgendwie gesehen habe,
oder
so,
dachte ich mir dann zusammen ganz ehrlich, mit Juan Carlos.
I had it. Oder? Findest du nicht? Oder kannst du das stundenlang anschauen?
Ich war nie auf einer Safari.
Ich fand's super, aber es war dann so ein bisschen, jo.
So wie ich auf der Wiesn.
So wie du auf der Wiesn.
Jo.
Fährst du denn zumindest auf der Wiesn dann Wilde Maus oder Fünferlooping oder so?
Die Wilde Maus bin ich noch nie gefahren, aber Fünferlooping ist auch langweilig, weil der Looping ist das langweiligste. Das Beste ist dieser erste Sturz bei der Achterbahn.
Du willst eigentlich eine Achterbahn fahren, wo du nur die ganze Zeit diesen... Und dazu musst du dann eben Freefall machen oder so.
Genau.
Dieses Ding, was so runtergeht. Aber...
Nee.
Ich,
was fährst du gerne auf der
Ich fahre gerne Sachen, von denen ich glaube, dass mein Körper es nicht aushält. Tatsächlich, ich mag natürlich schon dieses Gefühl, das ist jetzt zu
was
viel.
Man so, wenn man früher über so einen Hügel gefahren ist mit dem Auto und
ja,
der,
klar,
Magen,
und
geht
der Magen so hoch geht und so. Mhm. Wobei ich manchmal mir denke, das kann eigentlich nicht gut sein, weil dafür ist der Körper dann vielleicht wirklich nicht gemacht.
Ich habe auch gedacht, irgendwie ist es völlig absurd. Man schaut sich das von außen an, wenn jetzt ein Alien landen würde und sich fragen würde, was machen diese Wesen? Die lassen sich in irgendeine in irgendwas reinschnallen und rumwerfen. Mhm. Und daran empfinden sie Vergnügen. Mhm. Das ist seltsam.
Ja, wir könnten den Aliens einiges nicht erklären, was wir machen. Was würden wohl Aliens sagen, wenn sie deinen Film gucken würden? Ist es dein Film oder spielst du nur mit?
Ich spiele nur mit. Das ist ein Film von Borat Aktikin.
Ach, das Borat Aktikin!
Das ist der Macher von Fucking Good.
Jedes Mal, wenn ich den irgendwo treffe oder sonst so, dann tut er so, als würde er mir eine Rolle anbieten, aber es hat noch nie geklappt.
Ich bin mir sicher, dass er dich irgendwann mal einbauen wird. Ja.
Mhm. Aber dann ist vielleicht meine Zeit schon abgelaufen, ehrlich gesagt.
Meine Zeit ist nie abgelaufen.
Das sind jetzt wieder, ihr habt es jetzt wieder geschafft, oder er hat es, oder wer auch immer es geschafft hat, wieder alle die zusammenzutragen, die ja alle Leute sehen wollen. Wer ist alles dabei?
Elias ist dabei, Freddy Lau ist dabei, Jesse Schwarz ist dabei, Caro Herfurt ist dabei, Wotan Wilke Möhring ist dabei.
Emilia Schüle? Nee.
Jelle Hase ist dabei.
Jelle Hase, genau. Wotan Wilke, es sind einfach alle dabei. Du bist dabei. Das heißt, es wird wieder, so wie alles, was du machst, ein Riesenerfolg.
Also,
das ist auch schon wieder so ein geiles Thema.
Das ist ein super Thema.
Vor allem, da muss ich ehrlich sagen, das sind dann eigentlich fast alle Sachen, wo ich dich so sehe. Es sind so Filme, die eigentlich so, ich liebe ja den deutschen Film. Ich bin wirklich, ich gucke nie andere Filme, ich gucke nur deutsche Filme, weil das interessiert mich. Ich kenne euch, ich finde das lustig, ich verstehe die Themen. Ja. Ich mag nicht, wenn CIA und Ding aufeinander schießen und alle sehen gleich aus.
Wenn du ein Thema hast, ja.
Ja, aber ich finde es eben bei dem, was du machst, immer so toll, weil ich mir so denke, das sind Sachen, die mich bewegen, will ich auch heulen die ganze Zeit und so. Also egal, ob das der geilste Tag war oder 100 Dinge. Und jetzt heißt es das...
Das perfekte Geheimnis.
Was passiert?
Naja, die Prämisse ist eigentlich relativ simpel. Die geht davon aus, dass unser Handy quasi unsere Blackbox ist jetzt und dass wir alle unsere Geheimnisse im Handy haben. Und das ist einfach ein Abend mit Freunden und sie beschließen dummerweise ein Spiel zu spielen, dass alle ihre Handys aufmachen müssen und alles, was reinkommt an SMSen, WhatsApps und alle Anrufe müssen auf laut gestellt werden. Und,
das ist schrecklich.
Und wie man sich vorstellen kann, kippt der Abend relativ schnell.
Das ist ein... Ich finde das ein ziemlich hartes Spiel tatsächlich. Und du kommst ja dann auch, wenn das Thema erstmal im Raum ist, kommst du ja...
Du kommst eben nicht mehr raus.
Nicht mehr raus. Es gibt immer ein, zwei, glaube ich, die sagen, für mich ist es kein Problem. Ja, aber es gibt halt auch immer zwei, drei, für die ist es dann eben vielleicht schon ein Problem. Und dann musst du erstmal die drei Leute, von denen du glaubst, dass jetzt sie vielleicht eine Nachricht schreiben, die du auf keinen Fall in der Öffentlichkeit vorgelesen haben möchtest, die musst du dann schnell informieren mit einem kurzen Satz, der heißt, jetzt kurz nichts, kannst die nächsten nicht Stunden mehr. Nichts schreiben. Kannst und das kannst du dann nicht mehr.
Also das wird dann zunehmend schwer, weil du darfst dich, also gerade die unter Verdacht sind, dürfen natürlich sowieso sich nicht dagegen verteidigen, weil du dann sagst, wieso hast du was hast du so zu verstecken? Vor allem dann zwischen Partnern ist es ja dann gerne so, dass man sagt, wieso, was ist denn, mach doch auf, es gibt doch, ist doch kein Problem. Und dann sagt man, nö, es ist doch, ich habe nur keine Lust.
Ja. Ich lasse mich nicht zwingen und so. Und das ist natürlich, da steckt so viel tolle Psychologie dahinter.
Und sobald du drinnen bist, kommst du halt nicht mehr raus.
Okay. Seid ihr so eine Freundin oder sind es lauter so Pärchen?
Nee, es ist ein Freundeskreis.
Mit wem bist du Pärchen in diesem
meine,
Film?
Meine Freundin hat einen Magen-Darm.
Ja, die wusste schon, was passiert. Deine Freundin hat einen Magen-Darm. Oh, was für ein Segen. Okay, und wer ist die Freundin von Elias?
Der Caro. Die sind verheiratet und haben zwei Kinder.
Caroline Herfurth und Elias Mbarek sind verheiratet und haben zwei Kinder in dem Film.
Ja.
Für mich ist Elias Mbarek noch kein Vater.
Wieso? Was macht ein Vater aus dann?
Nee, der ist noch in der rangiert noch in einem anderen Genre, finde ich.
Da ist er jetzt, da ist er ein Stay-at-Home-Dad.
Ach du Scheiße.
Ja.
Und hat deswegen natürlich schon die ein oder andere Kindergartenmutter vom Spielplatz, vom Playdate. Am Start.
Wieso Playdate stimmt ja.
Also, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Tatsächlich. Hast du alles schon gesehen? Das Ding ist fertig?
Ich hab's gesehen, ja.
Okay.
Ist sehr lustig.
Da stelle ich mir eigentlich fast am tollsten vor, wenn man gemeinsam
das dann anschaut.
Da reingeht und sich wirklich hinsetzt und du weißt ja auch nie, wie das so aussieht. Ich meine, wenn du da nur mitspielst, du hast nicht Regie gemacht, du hast nicht Buch geschrieben.
Es ist dann ganz toll, weil am Ende als Schauspieler siehst du es dann doch immer nur aus deiner Warte. Du sitzt immer an derselben, also in dem Fall, weil wir einen Abend mehr oder weniger gespielt haben, saß ich immer an derselben Stelle. Ich habe diesen ganzen Film nur aus einem Blickwinkel gesehen.
Mhm, das stimmt.
Und das ist dann ganz toll, den Film plötzlich aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Ja. So, okay, das habe ich nie gesehen.
Ja, ach, toll. Ach, du hast einen super Job. Hast alles richtig gemacht.
Ich sag jetzt mal die Nachteile, wenn man einen Abend 50 Tage lang spielt und die Olivencrostini zum 120. Mal isst, dass sie die irgendwann hochkommen. Die Mädchen haben so Kale-Chips, weil sie das mega geil fanden, weil es so was Berlin-mäßiges ist, weißt du, so was ganz Gesundes. Und wenn du einmal anfängst, sie zu essen, musst du sie den Rest des Abends
essen
weil das auf Anschluss zu bleiben.
Weil der Anschluss stimmen muss, ja.
Und irgendwann stinkt der ganze Raum nach Kohl. Und Kohl stinkt ja dann wie Schwefel. Also alles wird irgendwann ätzend, wenn du es zu oft machst.
Das ist auch hart. Also ich glaube auch diese Sachen, die so in einer Nacht spielen oder in Ding, das sieht dann nett aus im Film, aber es ist tatsächlich ein Albtraum.
Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Es ist eine sehr intensive Erfahrung.
Und wo war dieser Raum? War das ein Studio oder
war
das
ein echtes? Ja, wir haben es komplett gebaut. Es war eine komplette Wohnung, eine ganz tolle, in der wir uns auch echt rumbewegen. Es ist abgefahren und sehr intensiv. Das macht schon auch schon Spaß. Ich habe das nur mal gehört von Tarantino, der, glaube ich, in Inglourious Basterds, diese Kellerszene, da gibt es eine Szene in so einer Taverne, die ganz berühmt ist. Und da war Alexander Fehling war dabei und August Diehl. Und die haben erzählt, dass sie die 4 Tage lang gedreht haben. Diese eine Szene, wo du denkst, ich würde wahnsinnig werden. Die Szene hat 2 Minuten oder so oder 3. Ja, du weißt irgendwann gar nicht mehr, was du sagst und so. Also das ist total spannend. Also du kommst auf jeden Fall an Orte, von denen du nichts wusstest.
Nee, aber ich bin, was auch immer du machst, ich freue mich immer und ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Fan von dir in Kombination mit all diesen anderen. Ich finde, das ist so eine ganz besonders coole Generation von Schauspielern. Findest du nicht? Ich finde, ihr seid alle unterschiedlich und trotzdem, wenn ihr dann auch noch alle was zusammen macht, weil das ist ja jetzt, finde ich, selten so, dass du einfach 5 Leute hast, wo du sagst, ja, das gibt's nicht, dass die dann alle zusammen in einem Film, da ist Matthias Schweighöfer noch dabei, du, Elias und so und dann ist sowieso schon mal, ja.
Ja, ich meine, was jetzt cool ist, wir werden jetzt ja auch alle mal langsam ein bisschen älter und dann verändern sich ja auch die Themen. Das wird jetzt dann interessant, finde ich.
Ja, der Matthias ist jetzt, der ist so gut.
Der ist durch.
Der ist weg. Der ist verloren. Der ist verloren.
Matthias ist, glaube ich, 7 oder 8 Jahre jünger als ich.
Ich weiß.
Sei vorsichtig, was du sagst. Und übrigens auch als du dann.
Ja, don't rub it in. Florian, ich sag's ungern, aber das war's.
Time is over.
Hast du überhaupt von meinen Waffeln gegessen?
Ich hab sie probiert.
Das stimmt überhaupt nicht.
Aber die liegen schon ein bisschen.
Nee, hast du es nicht gesehen? Ich habe die schon
gemacht. Hast du sie umgedreht?
Nee, weil ich bin ja Profi. Schau, oben ist der Glitzerstoff, ist alles nett. Aber Fakt ist, du musst natürlich an die Weichen ran und die Weichen sind unten.
Erst habe ich eine Sekunde gedacht, du machst dir so einen Whopper. Dann habe ich gedacht, nein, sie ist einfach arschraffiniert und sie weiß einfach, was gut ist.
Sie weiß, dass die Weichen unten liegen und deswegen dreht sie es um. Aber hier gibt es so viele hungrige Leute, die kriegen das gleich serviert. Sieht aus wie neu.
Ja.
Und wenn du die einmal nochmal anfassen würdest, dann könnten wir die nämlich bei eBay teuer verkaufen.
Ich würde die jetzt einmal umdrehen.
Einmal umdrehen und einmal so dein Gesicht so ein bisschen so. ja. Super, das höchste Gebot kriegt die Waffe von Florian David Fitz. Schön, dass du bei mir warst.
Danke, Barbara.
Tschüss. Du bist toll. Das war ein wunderbares Gespräch. Ich bin immer noch ganz beseelt. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf andere Gespräche, dann gibt's natürlich 1000 Möglichkeiten, Clemens. Wir hatten sie schon alle hier.
Wir gehen jetzt fast auf Folge 50 zu. Das heißt also, wir hatten schon knapp 50 Promis hier und zwar also wirklich
alles aus Schauspiel, Pop und Literatur, sage ich mal, war alles schon da, was man sich nur wünschen kann. Deswegen einfach mal durchstöbern. Da ist auf jeden Fall das ein oder andere Gespräch dabei, das euch interessieren dürfte. Und ansonsten einfach dranbleiben. In der nächsten Woche gibt's neues Material. Bis dahin, danke sehr. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de